Ich darf dann an Daniel übergeben zunächst. Und ja.
Vielen Dank, liebe Kerstin. Auch vielen Dank für deine wunderbare Einleitung. Das ist so berührend immer, wenn man sieht, dass man Dinge nicht abgesprochen hat und es trotzdem total zusammenpasst, weil der Heilige Geist Dinge verknüpft und verbindet. Und das, was ich jetzt als Einleitung auf dem Herzen habe, da hat Kerstin jetzt schon die praktische Ergänzung dazu schon vorweggenommen. Und das ist richtig, richtig gut. Wir kommen ja vom Visionssonntag und da konnte ich euch so mein Herz mitteilen, worum es mir ging, dass wir Sehnsucht haben. Sehnsucht danach, Gott mehr zu erleben. Sehnsucht, näher an sein Herz zu kommen. Sehnsucht, tiefer in seine Gegenwart einzutauchen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der entspringt ganz natürlich aus diesem Punkt, nämlich Sehnsucht danach, dass andere Menschen dies auch erleben und erfahren, die noch keine Beziehung zu Jesus haben, die ihn noch nicht so erlebt haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das erste Mal vom 5-Meter-Brett gesprungen bin. Und es hat so viel Überwindung gekostet. Und du willst danach allen erzählen, vor allem den schüchternen Freunden, und sagen, du musst es machen, das ist der Hammer, spring da runter, komm, ich geh mit dir, du musst es auch erleben. Und wenn wir näher an Jesus kommen, dann wächst unsere Liebe zu ihm. Dann wächst unsere Begeisterung von ihm und dann wollen wir, dass es andere erfahren. So wie die Jünger gesagt haben, wir können doch nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. Wir können es nicht, weil ihr Herz so voll davon war. Und das ist das, was wir erleben wollen. Das ist das, was wir leben wollen. Und wir gehen jetzt direkt, ich habe letztes Mal ja ein bisschen vorgestellt, dass wir Next Steps machen wollen und wir haben ehrlicherweise kurzfristig entschlossen, dass wir jetzt an den Visionssonntag Next Steps direkt anknüpfen wollen. Das erste Mal, wenn Next Steps stattfindet, dann ist das quasi ein Kurs, den die ganze Gemeinde macht. Wir machen den jetzt, also herzlich willkommen, auch wenn ihr es nicht wusstet, herzlich willkommen zum Next Steps Kurs. Wir machen den jetzt gemeinsam als Gemeinde. Und danach wird es dann so weitergehen, dass der Kurs dann immer für die Menschen angeboten wird, die dann eben neu in der Gemeinde sind, also die das jetzt nicht mitgemacht haben. Genau. Aber bevor wir das tun, müssen wir den erstmal gemacht haben als ganze Gemeinde. Und da steigen wir heute Morgen ein. Wir beginnen heute Morgen mit dem ersten Schritt. Den ersten Schritt, den werden wir hören heute von unserem Evangelisten, natürlich vom Giovanni, weil es sein Herzblut ist, das wissen wir. Und bevor der erste Schritt losgeht, möchte ich euch einfach eine kleine Einführung geben in Next Steps. Eine kleine Einleitung in diesem Kurs. Und als erstes möchte ich euch so mein Herz hinter diesem Kurs mitteilen. Und es geht in eine gute Richtung von dem, was auch Kerstin gesagt hat. Mich bewegt diese Stelle aus Hesekiel 47, die Verse 1 bis 12, die werde ich gleich mit euch durchgehen. Und da ist die Rede von diesem Strom, diesem lebendigen Strom, der aus dem Tempel herausfließt. Und Hesekiel, das war einer der Propheten während der babylonischen Gefangenschaft. Also eigentlich eine ziemlich schlechte Situation, schlechte Umstände, Gefangenschaft. Und er spricht mitten in der Gefangenschaft, spricht er Botschaften aus, die verheißungsvolle Ermutigungen enthalten. Auch das berührt mich. Wir haben Zeit von Krise, Pandemie, Energiekrise und so weiter. Nicht vergleichbar mit einer babylonischen Gefangenschaft, bei weitem nicht. Aber mich berührt es, dass auch in diesen schweren Umständen Hesekiel Botschaften der Ermutigung preisgibt, dass er Ermutigung hineinspricht in diese Situation, in diese Umstände. Und eine seiner Botschaften war folgende. Er sagte, Gott wird seine Herrlichkeit wieder aufrichten. Es ist hier alles kaputt, es ist hier alles zerstört. Wir sind in der Gefangenschaft. Aber glaubt mir bitte, ich sehe es klar und deutlich, Gott wird seine Herrlichkeit wieder aufrichten. Das war sein Herz. Und nun bekommt Hesekiel eine Vision vom zukünftigen Tempel, also wie der Tempel einmal sein wird. Und es ist sehr bildlich dargestellt, diese Vision, die er hat. Er wird so an den Eingang von diesem Tempel geführt und er sieht, wie zunächst nur unter der Schwelle des Tempels wieder Wasser rausläuft. Und er beginnt und er wadet so durch die erste Pfütze und er betritt den Tempel und er taucht ein nach und nach in diesen Strom. Und er geht zunächst rein, es wird so richtig schön bildlich beschrieben, erst geht es ihm bis zum Knöchel, dann bis zur Hüfte und immer mehr taucht er ein in diesen Strom. Und dann heißt es ab Vers 5, da war es plötzlich ein Strom, der so tief war, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten und es mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser auch kommt, alles wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn wohin dieses Wasser fließen wird, da wird alles leben. Auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat aufs Neue wird eine neue Ernte heranreifen. Denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Wir wissen im Alten Testament, da war der Jerusalemer Tempel, das war die Offenbarungsstätte Gottes. Da hat sich Gott offenbart. Und wo ist der Tempel heute? Er ist in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott, er will sich in uns und durch uns offenbaren. Das bedeutet, wir sollen dieser Tempel sein, aus dem lebendige Ströme hinausfließen, die unser Umfeld bewässern. Es ist total theologisch legitim, gell, Anna? Muss mich absichern, dass wir diese Vision, dass wir das auf uns anwenden. Denn wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Was? Ja, danke. Cool, danke. Vielleicht gerade Irland verkünden. Gut, genau. Und danke. Und die Frage ist heute Morgen, wie tief tauchen wir ein? Manche hängen den großen Zeh rein und sagen, okay, danke, das war's, das reicht mir, das ist meine Grenze. Und ihr wisst, wenn man da so am Meer ist, am Baden und so, es gibt so Grenzen, die schwierig sind, weiterzugehen. So. Dann kommt der Bauchnabel und denkst so, nö. Und dann es kommt immer so Grenzen. Und du denkst, es kostet so Überwindungsgrenzen, wenn du da weitergehst, brauchst du nochmal eine neue Überwindung, obwohl du eigentlich schon drin bist. Meine Mutter hat immer gesagt, bei mir ist der Hals ist die Grenze, meine Haare dürfen auf keinen Fall nass werden. Alles andere ist okay, aber bloß die Haare nicht nass. So, und jeder hat, glaube ich, seine Grenzen. Und wenn wir heute Morgen davon sprechen, wir wollen uns Gott ganz zur Verfügung stellen. Der Heilige Geist soll durch uns fließen, in unser Leben hinein und aus unserem Leben hinaus. Ich glaube, dann ist es gut, dass wir anfangen mit dem ersten Schritt. Und jeder neue Schritt kostet mehr Überwindung. Jetzt wage ich es, zum ersten Mal meinem Nachbar was zu erzählen. Jetzt wage ich es, vielleicht das erste Mal jemand die Hand aufzulegen und für Heilung zu beten. Jetzt wage ich es, zum ersten Mal jemand das Evangelium zu erklären. Überwindungsschritte. Und Next Steps soll dabei helfen, dass wir diese nächsten Schritte, dass wir sie gehen. Ich wünsche mir, dass du diese Sehnsucht hast oder dass du sie bekommst, ganz einzutauchen in die Gegenwart Gottes. Als wir in Griechenland waren und da die ganzen Ruinen uns angeguckt haben, Korinth und so weiter, da sind wir danach ans Meer gefahren. Hey, und wenn es so richtig heiß ist, du hast Lust, da reinzuspringen und dich abzukühlen. Hat nicht funktioniert, weil das Meer viel zu warm war da. Aber du hast Lust, reinzuspringen. Du hast Lust, ganz einzutauchen. Und ich wünsche mir, bildlich gesprochen, du bekommst Lust, ganz einzutauchen. Ich habe letztes Mal das Zitat gesagt von Paul M. Zulehner, von dem Theologen, der gesagt hat, wir müssen bei Gott eintauchen und neben den Menschen auftauchen. Genau das ist es. Bei Gott eintauchen, von dieser Strom muss in uns fließen, wie bei der Frau am Jakobsbrunnen. Es wird in dir zu einer Quelle werden, die nie versiegt, und dann wird es aus uns heraussprudeln und dann in das Leben anderer Menschen. Das Besondere hier in dieser Bibelstelle ist, wohin der Fluss auch kommt, es entsteht neues Leben. Und das Besondere ist, das, was entsteht, Fische, Bäume, Pflanzen, die verderben nicht. Die Bäume, sie welken nicht. Sie bringen ständig bringen sie essbare Frucht. Und ihre Blätter haben sogar heilende Wirkung. Und das ist ein Bild dafür, wie wir im Leben anderer Menschen Wirkung erzielen sollen. Nahrung, essbar, Nahrung und Heilung. Da, wo Menschen Hunger haben, das sollen wir ihnen Speise geben, weil wir wissen, wer satt macht. Und das ist Jesus, das ist unser guter Gott, der satt macht. Und wir wissen, wo es Heilung gibt. Ein letzter Punkt, es geschieht hier was Übernatürliches, nämlich das Wasser fließt in ein totes Salzmeer und das Salzwasser wird gesund. Normalerweise wäre das im Natürlichen genau umgekehrt. Wenn dieses süße Wasser ins Salzwasser reinfließt, dann wird das süße Wasser salzig. Doch die stärkere Kraft verändert das Wasser übernatürlich. Das salzige Wasser wird fruchtbar, wird süß. Und wir wollen uns nicht von unserem Umfeld verändern lassen, von all den Sorgen, Nöten und Problemen, dass wir letztendlich auch noch austrocknen. Sondern wir wollen unser Umfeld verändern. Das ist es, was es bedeutet, Licht und Salz zu sein. Unsere Kraft reicht dafür nicht aus. Dafür braucht es den Heiligen Geist, der in uns lebt und der aus uns rausfließt und der das dann verändern kann. Und ich wünsch mir für Next Steps, dass ihr euch entscheidet, Schritt für Schritt mitzugehen und dass ihr auch neue Schritte wagt. Und dann wünsche ich mir, dass aus uns heraus lebendiges Wasser ausgeht, was unser Umfeld verändert. Ernährt, erfrischt, belebt, heilt, an einfach fruchtbar macht. So, jetzt zeige ich euch ganz kurz die Übersicht der vier Schritte und dann, da kann der Giovanni sich schon mal bereit machen. Also, hier sieht man es nochmal, da gibt es noch eine andere Folie mit so vier Kreisen. Das sind unsere vier Schritte. Schritt 1 ist Gott kennen. Folge Jesus nach und lasse dich taufen, da soll es heute drum gehen. Und dann Schritt 2, ihr seht es, Gemeinschaft erleben. Schritt 3, Gaben entdecken. Und Schritt 4, Auftrag leben. Von diesen vier Schritten werden wir 3 im Gottesdienst machen und einen bekommt ihr mit als Hausaufgabe. Das werde ich nächstes Mal erklären, wie das dann funktioniert. Und der letzte Schritt ist Auftrag leben. Baue mit an Gottes Reich in der Gemeinde und in deinem Umfeld. Also da wollen wir hinkommen, dass wir Gottes Reich bauen, dass die Ströme aus uns herausfließen ins Leben anderer Menschen. Soweit von mir. Giovanni, du darfst übernehmen.
So, guten Morgen auf meiner Seite. Es ist jetzt heute Morgen schon ziemlich viel gesagt worden, gell? Und das muss man zuerst mal alles verarbeiten, gell? Also, und der Daniel hat Schritte genannt und hat gesagt, okay, wir haben hier 4 Schritte und jeder Schritt, der fängt mit dem ersten Schritt an, gell? Und der erste Schritt ist derjenige, dass mir einen Schritt auf Christus zumacht. Aber ich will das Pferd nicht vorhin aufspannen, sondern ich möchte nochmal auf das eingehen, was Kerstin heute Morgen gesagt hat. Und Geist Gottes hat mich schon auf was hingewiesen. Und zwar in Daniel 2, in Vers 31 bis 35, jetzt habe ich es wieder zugeschlagen. Daniel 2, Vers 31 bis 35, da wird uns auch ein bisschen, weil wenn wir bauen, dann ist es so, es steht ein Gebäude da, gell? Aber vorher mussten ja Vorarbeiten gemacht werden, gell? Bevor so ein Gebäude hingestellt wird. Und da kommt meistens eigentlich immer zuerst das Abrissunternehmen. Gell? Da wird zuerst mal alles abgeräumt und dann wird ein großes Loch graben und dann da werden Vermessungen auch vorher noch gemacht. Und ihr merkt, da, jetzt habe ich mit dem einen angefangen und eigentlich tut man zuerst vermessen und noch tut man. Aber da heißt es, also der Nebukadnezar hat ein Bild gehabt, einen Traum und niemand konnte es ihm deuten. Und Daniel wurde von Gott dann darauf aufmerksam gemacht, um was es eigentlich ging, was der König da gesehen hat. Ich möchte es mal vorlesen, in Daniel 2, Vers 31 ab da. Du König schautest und siehe ein großes Bild, dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach. Und zwar nicht durch Hände. Und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Und da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Und der Wind führte sie fort und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Was für ein gewaltiges Bild, oder? Und dieses Bild deutet darauf hin, auf diese Königreiche. Und wir wissen, als Christus auf diese Erde kam, das war zur Zeit nach dieser, während des römischen Imperiums. Dieses Bild aus Ton und Eisen. Das davor waren die medisch-persische Reiche und das griechische Königreich. Und Christus kam in diese Zeit der Römer. Die Füße aus Eisen und Ton, Reich, das in sich instabil war und eigentlich Ton und Eisen zusammengemischt, das ist ein bisschen schwierig, gell? Das funktioniert eigentlich jetzt so. Und dann kommt Christus, dieser Fels, der losgelöst worden ist, in diese Zeit rein und zerbricht diese ganze Reiche, die da so aufgebaut waren, gell? Und die nach Herrschaft geschrien haben und ihre Macht ausgeübt haben und Unterdrückung. Und Christus kam da rein und hat was Neues geschaffen. Und hat was Neues geschaffen. Interessant, interessant. Und ein römischer Senator, der hat am Schluss, als das Imperium zusammengebrochen ist, hat er gesagt, durch diesen jüdischen Zimmermann, ein jüdischer Zimmermann hat dieses Reich zum Wanken gebracht und zum Einsturz gebracht. Und wenn wir eigentlich anfangen zu bauen, und vielleicht können wir mal die Folie haben mit diesen Lego-Steinen, wenn wir in dieses Reich reinkommen, das Christus ausmacht, dann ist es doch so, dass man einen Bauplan hat. Das ist heute Morgen auch schon erwähnt worden. Gell? So, dass ein Bauplan da ist. Vielen Dank. Ein Bauplan da ist. Und dieser Bauplan, der fing immer mit dem ersten Schritt an. Man hat einen Bauplan und weiß ganz genau, wenn ich jetzt mit Punkt 7 anfange, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, oder? Oder ich fange mit Punkt 5 an. Es klappt eben. Und dann sitzt du da auf dem Teppich in dem Kinderzimmer und fängst an zu wursteln und machen und do und denkst, oh, das funktioniert irgendwie eben, oder? Du brauchst einen Bauplan, damit du weißt, hey, so muss es aussehen nachher und dann fange ich bei 1 an. Ich habe heute Morgen schon mit dem Eckhart gesprochen und habe gesagt, du, das ist doch so, der Eckhart kommt aus dem Baugewerbe, der kennt sich da aus, wie das ist, wenn man ein Haus baut. Ja, und vielleicht könnt ihr das Mikrofon haben, geschwind. Und Eckhart, du weißt doch, wie das ist, wenn man ein Haus baut. Gell? Und da heißt es an einer Stelle, die werde ich noch einmal erwähnen, dass ein Eckstein verworfen worden ist, die Bibelstelle kriegen wir nachher noch, ein Eckstein verworfen worden ist und der aber nachher trotzdem zum Eckstein wurde. Gell? Und ich wollte Eckhart mal fragen, wie ist das eigentlich so mit so einem Eckstein? Was ist denn die Aufgabe von einem Eckstein im Gebäude? Also so wie es früher war. Heute weiß man, wenn man eine Bodenplatte hat, aber das erzählst du jetzt mal.
Genau. Okay, das kommt wirklich aus der frühen Zeit des Bauens, dieser Eckstein, das Bild. Man sieht es an den alten Gebäuden noch, dass die Ecksteine, also die sind immer sichtbar. Die sind so an der Ecke hoch, außerhalb vom Putz noch sichtbar. Mhm. Das ist das aussteifende Element des Gebäudes gewesen früher. Heute hat man Beton und Stahl und betoniert halt dann was zusammen. Damals war es so, die Ecksteine waren das wichtige aussteifende vom Gebäude. Über die Ecke hat man sozusagen das ganze Ding sicher gemacht und die Ecksteine, auf diese Ecksteine wurde dann praktisch dazwischen das ganze Gebäude aufgebaut. Also ohne super. Eckstein hat es früher nicht funktioniert.
Hat es nicht funktioniert, gell? Ja, ja. Das hat nicht funktioniert. Und es heißt an einer Stelle im Psalm 118, 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Also hier geht es um einen Eckstein, der nicht fähig war. Ein Eckstein, der zu nichts taugt hat. Der, hätte man gesagt, also wenn der unförmig ist und instabil ist und na, ist schwierig drauf aufzubauen. Gell? Heute macht man eine Bodenplatte rein. Wenn man eine Bodenplatte hat und die hat einen Riss, gell? Dann schmeißt man es raus, gell? Dann muss nochmal von vorne anfangen. Oder LSA kommt und dann wird nochmal eine Bodenplatte gesetzt, damit man was machen kann. Gell? Es heißt im Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und Jesus spricht da davon in Markus 12, Vers 10. Habt ihr denn nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Er sprach von sich. Von sich. Er ist eigentlich nach damaliger Zeiten, er war der Sohn vom Zimmermann. Gell? Was will der bauen? Außer ein Brett jetzt haben wir Nagel. Der soll das Volk leiten. Der soll das Volk lehren. Der soll dieses Haus, dieses Staatsgebilde bauen. Er soll derjenige sein, der die Grundfesten dieses ganzen Gebildes hält. Ja? Und Christus ist zu dem geworden. Er ist von der Gesellschaft ausgestoßen gewesen, hat nichts golden, aber bei Gott ist er wertvoll geachtet worden. Und seine Lehre hat die ganze damalige bekannte Welt durchdrungen und hat sie vom Kopf auf die Füße gestellt quasi. Ja. Hat sie verändert. Hat sie was, zu was Gutem verändert. Und dieser Stein, der ist also verworfen worden, ist auf dem gründe mir und baue mir. Paulus schreibt in im Epheser 2, da schreibt er: Denn durch ihn haben wir beide durch den einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und das ist wichtig, dass wir diese Grundlage haben. Deshalb war es Jesus auch wichtig zu sagen, hey, dieses Reich ist aufgebaut auf dem prophetischen Wort. Und also die Grundlage der Apostel und der Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das heißt, jeder Einzelne von euch ist wichtig im Reich Gottes. Jeder Einzelne von euch, der eine Entscheidung dafür getroffen hat, Christus nachzufolgen, ist in dieses Gebäude eingefügt und hat eine Aufgabe da drin. Die eine sind Lehrer, die andere Apostel, dann Priester, Propheten, und dieses Ganze, das wirkt zusammen. Manchmal denkt man, ja, der Prophet, das ist halt so einer, der lebt irgendwo in der Wüste, hat so sein Lederkittel da und Schild recht, gell? Und so. Und sagt, ah ja, ihr Schlangenbrut und Otterngezücht, wer hat euch gesagt, dass ihr das Reich Gottes erben werdet? Ja? Aber das prophetische Wort ist ja bloß, dass man an der Latz knallt, gell? So nach dem Motto, ja, das ist wie der, man seinen Hund erziehen will und ihm ein Schnitzel vorne erhebt. Gell? Und, so, und jedes Mal, wenn das Hundel das gemacht hat, dann freut sich's und will das Schnitzel schnappen und dann kriegt es zuerst mal alles vor der Latz. Das macht doch keiner. Das macht kein Mensch, macht das. Und Christus möchte, dass mir reif werdet, dass mir wirklich. Ich glaube, diejenigen, die aus der Welt kommen und Christus empfangen haben, die wissen, wovon ich schwätze. Die wissen, wie es ist, wenn man vorher ohne Christus gelebt hat und nachher mit Christus. Das ist ein totaler Unterschied. Wegen dem hat mir das gefallen vorhin, der Daniel, wie er gesagt hat, hey, das ist was Gutes. Das möchtest du weitergeben. Ich weiß noch damals, als ich die Geistestaufe empfangen habe, ich wollte das meinen Geschwister erzählen und habe gesagt, oh Leute, ich muss euch erzählen, was ich erlebt habe. Ich bin von Gott berührt worden. Jesus, ich bin Jesus begegnet. Oh, Wahnsinn. Und ich dachte, hey Mann, der schwebt wieder irgendwo Folge 7 da. Also, irgendwann kommst du wieder runter. Jetzt ist der da oben geblieben. Ja, super. Jetzt ist er da oben geblieben. Und der David beschreibt diese Begegnung mit Gott, dass seine Liebe stärker ist wie Frauenliebe. Kann man nachlesen in der Bibel. Ja? Also unglaublich. Das ist eine Berührung von Gott. Und manche sagen halt, oh, du bist halt so auf der Emotionswelle. Hey Leute, wenn Gott euch berührt, boah. Preis dem Herrn, Halleluja. Auf jeden Fall ist es erstrebenswert, Christus nachzufolgen. Es ist erstrebenswert, mit ihm zu gehen, an seiner Seite zu sein. Und der Paulus beschreibt es dann, ja, als, vorhin haben wir es auch schon erwähnt, kriegt eigentlich, brauche ich gar nichts mehr sagen, die Handlungsanweisungen ist eigentlich auch eine Bezeichnung für diesen Bauplan, den er gerade gesehen hat. Man geht den ersten Schritt, und wir haben ein Beispiel aus der Apostelgeschichte, wie Petrus zu Cornelius geführt worden ist. Also der Cornelius, das war ein Römer, der die Leute dort in Israel einfach gut da hat. Der hat Almosen geschenkt, der hat ihnen beim Bauer von ihrer Synagoge geholfen und es war einfach ein herzensguter Mensch. Gell? Und der hat betet, gell? Der betet, dass er mehr von Gott erlebt. Gell? Dass er, der war vielleicht in so einem religiösen Ding drin, gell? Und so sagt, ja, Herr, oder ich weiß nicht, ich kann es nicht formulieren, wer du bist, wie du bist. Und ich habe schon einiges gehört von den Juden über diesen Gott Israels, aber irgendwie, ich will da einfach mehr wissen. Und der Petrus, der war dann, ich kann es nachlesen, aber ich erzähle es frei, sonst verzettle ich mich da wieder. Auf jeden Fall, der Petrus, der war auf dem Obersaal und war im Gebet. Und im Gebet hat er ein Bild gesehen, eine Verzückung hat er gehabt, sagt die Luther. Eine Verzückung, ein Bild, eine Vision. Gell? Er hat gesehen, wie der Himmel aufgegangen ist und wie dann ein Tuch runtergelassen worden ist. Und in diesem Tuch waren allerlei Getier, heißt da, also jede Menge Viecher, irgendwelche, da war wahrscheinlich eine Sau dabei, eine Kuh dabei, keine Ahnung, irgendwelche Getier halt. Gell? Und dann hat aber der Petrus in dieser Vision festgestellt, weil der Herr hat zu ihm gesagt, schlachte und iss. Und der Petrus hat gesehen, oh, da ist ein Schwein dabei, ich esse doch kein Schwein. Wow. Gell? Noch nie ist was Unreines an meine Lippe gekommen, das kann ich nicht essen. Gell? Und der Herr sagt zu ihm, was ich rein gemacht habe, das nenn du nicht gemein. Das heißt, dieses Opfer von Christus ist geschehen und er hat durch dieses Opfer eine Reinigung geschaffen. Und das muss man ergreifen. Das ist nicht irgendwie so ein allgemeines Ding, wo man sagt, naja, mein Vater war evangelisch und mein Opa war evangelisch und mein Urgroßvater war evangelisch und ich bin auch evangelisch. Oder kann man auch katholisch nennen oder Mormone oder keine Ahnung. Es gibt ja alles Mögliche. Der Albert Schweitzer war es, der hat einmal gesagt, wisst ihr, man kann in eine Kirche reinhocken und du kannst 100 Jahre in eine Kirche reinhocken, du wirst kein Christ. Genauso wenig, wie du ein Auto wirst, wenn du in eine Garage reinhockst. Es funktioniert nicht. Du kannst 100 Jahre lang in der Garage reinhocken, du wirst jetzt zum Auto. Du musst von Neuem geboren werden. Christus muss in dir Wohnung nehmen dürfen. Und er muss dich ganz einnehmen dürfen. Total. Keith Green hat einmal gesagt, a Christian is someone who is a banana for Christus. Banana for Jesus. Du musst verrückt nach Jesus sein. Du bist ganz auf Jesus ausgerichtet. Jesus. Und ich weiß noch, vor einigen Jahren war es mal, hat mal gesagt, ach du schwätzt immer bloß von deinem Jesus. Du hast immer von deinem Jesus. Ich sage, ohne Jesus geht nichts. Ohne Jesus geht nichts. Du brauchst Jesus. Wenn du in Schwierigkeiten bist, fang bei Jesus an. Dem Grundstein. Ah, der Bauplan. Der Step 1, Punkt 1, Begegnung mit Jesus. Und da musst du drauf aufbauen. Wenn du Jesus nicht hast, hast du gar nichts. Und wenn du nicht mit Jesus mitgehst, dann funktioniert auch nichts. Und, upsa, jetzt baue ich hier noch ab. Und du musst da anfangen, du musst sagen, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Komm du in mein Leben rein. Und Jesus wartet drauf, dass du das aussprichst. Er wartet drauf, dass du das von Herzen aussprichst, dass du das möchtest. Mir fällt da dieser blinde Bartimäus ein, der da saß, der sagt, Herr, Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Der kannte seine Situation, er war blind, er konnte nicht sehen, er ist im Dunkeln tappt, er ist ständig angestoßen, vielleicht ist er auch von irgendwelchen Kindern blöd angemacht worden und mal stolpern gelassen worden. Der hat immer Schwierigkeiten gehabt. Und er hat sich, und der hat gefragt, wer sind die Leute, die da vorbeigehen? Hey, das ist Jesus. Das ist Jesus. Und er wusste, er hat vielleicht schon mal von ein paar Leuten gehört, hey, der läuft da, da läuft einer an mir vorbei, der kann das, der kann mir helfen. Und er ruft, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und wenn einer in Schwierigkeiten ist und ja, und das als normal sie sagt, ja, na, dann gibt ihn das auch heute, gell? Dann toucht ihn das auch, dann sagt er, naja, es war immer so, es ist immer so, es bleibt immer so, ja, das ist halt mein Kismet, mein Schicksal. Ja? Und aber, dass du aus dem Schicksal, dass du dieses Schicksal wenden kannst, dass du es verändern kannst, dass es eine Möglichkeit gibt, raus aus dem Dilemma, rein ins Licht. Manche Leute, die haben ihre Probleme und laufen immer in der Schattenseite. Die haben so das Gefühl, naja, mein Leben besteht nur aus Schatten. Ja? Ich laufe immer Richtung, immer in diesem Schatten. Und der Schatten, der folgt mir permanent. Wisst ihr, der Schatten, der wird von dir geworfen, wenn das Licht hinter dir ist. Wenn das Licht hinter dir ist, dann läufst du natürlich immer auf der Schattenseite des Lebens. Gell? Du läufst immer im Dunkeln, du läufst immer und haust den Kopf nach und denkst, naja, ist halt so. Gell? Hey Leute, da müsst ihr raus aus dem Schatten. Und zwar indem er 180-Grad-Wendung macht und ins Licht läuft. Dann ist dein Schatten hinter dir. Dann läufst du plötzlich nicht mehr ins Dunkle. Du läufst direkt ins Licht. Und das ist das, was Christus ausmacht. Er möchte dir eine Leuchte sein auf deinem Weg, ein Licht auf deinem Pfad. Und das ist das, was dir dann nachher auch deine Freude, dein Glücksgefühl gibt. Ja? Ich war gestern auf dem Sportplatz mit meinem Sohnemann. Und es war sowas von kalt. Boah. Ich wollte zuerst so Slippers tragen und dann Gili war in der Nähe und ich habe meine Stiefel gesehen und dann dachte ich, okay, mir brauche ich schon gar nicht mehr schwätzen. Ich habe schon gewusst, jetzt sind meine Stiefel, das ist warme Füßer. Ich wäre wahrscheinlich in den Slippers dann raus und wäre da gestanden und denkt, oh, ist das kalt hier. Und auf jeden Fall war ich da auf dem Sportplatz und es war kalt. Und dann, zweite Halbzeit, und plötzlich kommt die Sonne raus und oh, war das angenehm. Die paar Sonnenstrahlen, wo da plötzlich auf einen draufknallt und denkst, oh toll, oder das ist doch, und das will Jesus für dich sein. Er möchte ihre warme Quelle sein. Er möchte ihr Lichtgeber sein. Wir singen manchmal immer dieses Lied, mein Freund, mein Liebesspender, gell, so. Ja, ich kenne den Text jetzt gerade so, aber du bist mein Freudespender, mein Liebesspender, mein Glücklichmacher. Toll, und das ist einfach, und man kann es gar nicht erklären, man muss den Leuten das einfach sagen, hey, das muss. Du musst selber probieren. Du kannst den Schokolade erklären und sagen, wie lecker der schmeckt und, oh, und wie süß das ist und wie das auf der Zunge zergeht und, oh, und wie das gut tut, wenn du den Schokolade gegessen hast. Aber wenn dann einer jetzt selber probiert, Entschuldigung, da kannst du viel schmetzen. Da kannst du ihm erzählen, wie es ist. Gell? Aber probiere. Und das ist einfach, wenn dann, am Christen ist die Freude, wenn dann jemand das erlebt hat und geschmeckt hat, seht und schmeckt, wie gut der Herr ist. Das fällt mir gerade so ein. Seht und schmeckt, wie gut der Herr ist. Und das ist einfach, eine tolle Sache. Christus Nachfolge. Und Jesus hat zu den Jüngern mal am Schluss von seiner Wirkungszeit gesagt, als ihr mit mir gegangen seid, hat es da euch an irgendwas gemangelt. Und die Jünger mussten verneinen. Die sagten, nee, uns hat es an nichts gemangelt. Gell? Die sagten, der eine ist Fischer gewesen, der ist von seinem Fischkutter weg. Und boah, wenn du da dein Einkommen mal geschwind nicht mehr hast, gell, und dein Vesper da nicht mehr hast, dann denkst du auch, oh, der Schritt ins Ungewisse, gell? So, was mache ich da hier eigentlich? Wem überlasse ich hier meine Netze und mein Geschäft? Und Petrus ist auch mit Jesus mitgegangen und musste auch sagen, hey, mir hat es ja nichts gemangelt, als ich mit dir gegangen bin. Gell? Und wenn ich so zurückschaue in die Zeit, als ich mich bekehrt habe, am Anfang war es sehr holprig. Boah, das Junge, also wie geht's weiter? Und wo ich heute bin, muss ich sagen, also Herr, mir hat's an nichts gemangelt bis dato. Mir hat es an nichts gemangelt. Und wisst ihr, heute Morgen habe ich auf YouTube mal was gesehen und habe gedacht, weißt du, da wettern sie immer über alles Mögliche. Wenn dir ein Prediger erzählt, wow, du, wenn du einem Armen was leistest, steht im Wort Gottes, wenn du einem Armen leist, dann kommt es hundertfältig zu dir zurück, weil du Gott leist. Dann wird denen das unter die Nase gerieben und wird gesagt, oh, das sind so Wohlstandsevangelisten da. Oh, das, Entschuldigung, das steht auch in meiner Bibel, das ist ein Elberfelder. Ja. Oder wenn die dann in der Heilungsbewegung bist, dann heißt es, oh, das sind alles so verklemmte Dinger da, die dürfen ja gar nichts mehr. Die Leute, die machen das gern. Die machen das gern und es tut ihnen gut. Heiligungsbewegung ist was Gutes. Wenn du eine schlechte Angewohnheit hast und die loswerden willst, weil sie dir Peace sagt, ja, dann willst du die ja loswerden. Du willst ja loswerden, diese schlechte Angewohnheit. Und dann ist das doch was Positives. Und dann kannst du dich doch darüber freuen, dass der Herr dich jetzt so lässt, wie du bist, sondern an dir arbeitet und dich verändert. Das ist doch was Gutes. Also ich weiß auch, ich würde auch lieber, also wenn du jetzt von Urlaub ausgehst, Sonne, Strand und Meer, das ist doch was Schönes, gell? Anstatt da so ein Survival Camp oder sowas da. Ja. Also ich habe es bis jetzt nicht bereut, Christus nachzufolgen und ich glaube, ich werde es auch in Zukunft tun. Ja. Also wenn ich das sehe, der Igor zum Beispiel, der war jetzt, Igor Gorelik, Pastor aus Minsk, der war jetzt in der Taiga bei minus 50 Grad, minus 53 Grad und verkündet das Evangelium. Ja. Und der hat so erfreut, der hat so Freude, echt. Der freut sich da an der Veränderung da an den Menschen, die. Und der hat, als der los ist, hat er 38 Fieber gehabt. Also es ging ihm nicht so gut. Ich sage, nein, Herr, ich mache das für dich. Und hat darum betet, dass mir für ihn betet. Und dann ist der da fröhlich seinen Weg gezogen. Gell? Und macht es gern für den Herrn. Wie funktioniert das? Wie startet man? Also, ein Bauplan. Und der Petrus ist ganz am Anfang mal bei seiner ersten Predigt, das ist das Beste, was einem Evangelisten passieren kann, hat er predigt und hat gesagt, ja, in Christus ist das Heil, er. Ja, und dann haben die Leute ihn gefragt, ja, ihr lieben Brüder, was müssen wir tun, damit wir errettet werden? Das Beste, was den Evangelisten, und vielleicht auch das Gefährlichste, ich weiß nicht, das Beste, was den Evangelisten fragen kannst, was müssen wir tun, damit wir errettet werden? Und er sagt, glaubt an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus errettet werden. Und so ging es auch um Cornelius dann in dieser Situation, als er beim Cornelius dann eingeladen war, nachdem er diese Vision hatte von diesen Tieren, die er eigentlich nicht essen sollte und wo er gedacht hat, das kann ich nicht essen. Gell? So, dann ist er dort angekommen und hat denen den Weg des Heils verkündet. Hat ihnen gesagt, wisst ihr etwas, da passiert ist in Jerusalem von Jesus, dem Nazarener. Und wie er mächtige Zeichen und Wunder da hat im Namen Gottes. Und dann kreuzigt worden ist, begrabt worden ist, auferstanden ist und lebt. Und sie haben dann Jesus ihr Leben anvertraut. Und immediately, also direkt, sofort, kam der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist gern da, wo das Evangelium verkündet wird. Dort, wo Christus groß gemacht wird. Und Cornelius und seine ganze Familie wurden errettet. Was für eine Gnade. Und ich möchte hier abschließen an dem Punkt. Und wer mehr darüber erfahren will, bitte den Herrn im Gebet und sag, Herr, was möchtest du mir sagen da, wenn ich das lese? Gell? Wenn ich da lese, dass mit der Taufe etc. und wie so alles funktioniert. Da ist die Antwort. Ihr braucht nicht einmal einen Prediger. Das ist der Prediger. Wenn du keinen Prediger hast, dann nimm deine Bibel. Und bitte den Herrn, dass er dir Antwort gibt auf das, was da steht. Und er wird gern antworten. Hundertprozentig. Jesus antwortet gern. Und ich übergebe jetzt wieder an der Daniel. Wir wollen hier weiterfahren. Und dann nächstes Mal Punkt 2.
So, jetzt. Giovanni, vielen Dank. Dein Herz hat gebrannt und du hast mich angesteckt. Es war so wohltuend. Es gibt eine letzte Folie. Also innerhalb dieser 4 Schritte gibt es dann immer so nochmal praktische kleine Steps, die man gehen kann, um das nochmal praktisch zu machen. Also die Schritte quasi für heute. Gib Jesus dein Herz und erlebe Errettung. Schritt 1. Der Giovanni hat drüber gesprochen. Ihr habt hier nochmal den Bibelvers. Dann mach deine Entscheidung für Jesus öffentlich. Also bekenne der Welt, dass du durch deine Beziehung zu Jesus ein neuer Mensch geworden bist. Da geht es auch darum, dass ich mich taufen lasse, zum Beispiel. Da werde ich nächste Woche noch was drüber sagen. Und dann mache die Gewohnheiten eines Jüngers zu deinen Gewohnheiten. Lerne Jesus besser kennen und werde ihm ähnlicher. Lobpreisteam, ihr dürft kommen. Wir möchten jetzt in eine Lobpreiszeit noch gehen und dann möchten wir eine Segnungszeit haben, wo wir euch als Gemeindeleitung dienen wollen, wo wir für euch beten wollen. Und da gibt es mehrere Punkte. Wenn du noch nie die bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann wart nicht länger. Schritt 1 kommt vor Schritt 2, 3, 4, 5, wie bei dem Lego-Bauplan. Damit beginnt alles. Dann macht es heute Morgen fest. Dann komm auf uns zu und wir möchten mit dir ein Gebet sprechen. Und möchten gemeinsam das tun, dass wir dein Leben, dass du dein Leben Jesus gibst und wir beten für dich, so will ich sagen. Genau. Wenn du jetzt da sitzt und sagst, das habe ich doch schon lange gemacht. Ich weiß aus meinem Leben, es gab immer wieder Punkte in meinem Leben, wo ich diese Entscheidung für Jesus ganz bewusst neu getroffen habe. Ja, ich wusste, ich bin mit ihm zusammen, ich bin mit ihm verbunden. Aber ob das Entscheidung war, wo es nach Neubrandenburg ging, wo es nach Sonnenbühl ging, immer wieder Momente, wo ich gesagt habe, Herr, hier bin ich und ich stelle mich dir neu zur Verfügung. ich bin mit dir gegangen und ich gehe weiter mit dir. Und auch das können wichtige Punkte im Leben sein. Vielleicht ist heute Morgen so ein Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ich möchte das nochmal ganz neu festmachen. Ja, Jesus, mein Ja zu dir. Dann darfst du auch nach vorne kommen und wir beten für dich. Vielleicht sagst du, ich möchte es haben, ich möchte diese Sehnsucht haben nach Gott. Ich möchte diese Sehnsucht haben, dass andere Menschen errettet werden. Aber dann darfst du kommen. Egal, was der Geist Gottes in deinem Herzen bewegt hat, wir sind da und wir möchten beten. Komm nach vorne, da wo du ein Anliegen hast. Und wir möchten für dich beten.